Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Seit wenigen Tagen ist sie im Amt, die Ampelregierung unter Kanzler Olaf Scholz. Sie ist vom ersten Tag aber auch mit gleich mehreren Krisen konfrontiert. Da ist zum einen natürlich die Corona-Pandemie. Wir haben häufig darüber diskutiert, auch an dieser Stelle. Da ist die Klimakrise als vielleicht größte Herausforderung, aber auch außenpolitisch befindet sich die Welt in einer krisenhaften Lage. Da sind zunächst die zunehmenden Spannungen zwischen USA und Europa auf der einen und Russland auf der anderen Seite um die Ukraine. Westliche Geheimdienste registrieren massive Truppenverlegungen auf russischer Seite in der Nähe zur Ukraine in einer Dimension, die normalerweise nur für eine Invasion benötigt wird. Und da ist auf der anderen Seite China, das den Westen global immer stärker herausfordert. Weltweit vergrößert Peking seinen strategischen Einfluss. Die Uiguren sehen sich einem immer stärker werdenden Druck ausgesetzt. In Hongkong schwinden die Hoffnungen, dass ein Rest an Demokratie und Freiheitsrechten aufrechterhalten werden kann. Und auch Taiwan gegenüber verschärft Pekings Regierung den Kurs. Was heißt das alles für die neue Bundesregierung, die mit dem Anspruch angetreten ist, eine wertebasierte Außenpolitik zu verfolgen? Wie deutlich sollte man Moskau gegenüber auftreten? Was ist mit der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2? Und wie umgehen mit China? Sollten die Olympischen Winterspiele diplomatisch boykottiert werden, so wie es die USA, Kanada, Großbritannien und Australien angekündigt haben? Also eine Menge Stoff heute für die Diskussion, heute hier bei Kontrovers. Russland und China, Herausforderungen für eine wertebasierte Außenpolitik. Das ist unsere Frage heute an diesem Vormittag. Noch einmal herzlich willkommen und zunächst möchte ich Ihnen wie immer unsere Gäste vorstellen. Das ist zum einen telefonisch zugeschaltet Jürgen Hart von der CDU. Er ist kommissarischer außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen.
Dann haben wir in der Runde André Hunko von der Partei Die Linke. Er sitzt ebenfalls im Parlament und war in der letzten Legislaturperiode europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und möglicherweise wird das jetzt auch in den nächsten Tagen morgen in seiner Funktion bestätigt. Schönen guten Morgen, Herr Hunko.
Schönen guten Morgen.
Und als Dritter im Bunde ist vertreten Sergej Lagodinsky von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied des Europaparlaments, dort Außenpolitik-Experte. Er war auch Mitglied der Koalitionsverhandlungsarbeitsgruppe Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz und Sport. Schönen guten Tag, Herr Lagodinsky.
Schönen guten Tag.
Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Diktatoren und Diktaturen verstehen nur eine Sprache, Einigkeit und Härte der demokratischen Welt.
Ja, einen schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Rosinski aus Mittenwalde. Frag mich, warum wir immer auf Russland und China losgehen. Putin hat uns noch nie was richtig groß getan, auch China. Und bitte denkt dran, 90% aller Waren bekommen wir aus China.
Guten Morgen, mein Name ist Rüdiger Jung. Ich rufe aus Berlin an. Ich halte diese sogenannte wertebasierte neue Außenpolitik für durchaus riskant. Ich glaube, dass es eher um ökonomische und politische Macht auf der Welt geht.
Bornemann aus Dresden, einen schönen guten Morgen. Einerseits will man die wirtschaftlichen Verflechtungen weiter in diesem Umfang aufrechterhalten. Andererseits glaubt man, einen bestimmten moralischen Impetus anderen Ländern gegenüber, insbesondere jetzt Russland und China, gegenüberzubringen.
Mein Name ist Michael Witt aus Erkrath. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen in den Beziehungen zu China und Russland möchte ich der neuen Regierung raten, ihr Motto zu erweitern. Mehr Egon Bahr und Willy Brandt in der Außenpolitik wagen.
Heiko Rentschler, Ravensburg, guten Morgen. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung die Gangart gegen Russland und ganz besonders auch gegen China endlich ändert. Wir müssen endlich wegkommen davon, Wirtschaftsbeziehungen über alles zu stellen. Entweder wir bekennen uns zu Menschenrechten oder wir bekennen uns nicht dazu und lassen es bleiben. Aber beides, dass man sagt, Menschenrechte sind für uns das Wichtigste und gleichzeitig gute Beziehungen zu China pflegt, das passt eben nun mal nicht zusammen. Zumindest nicht, solange China so regiert wird, wie es aktuell der Fall ist.
Russland und China, Herausforderung für eine wertebasierte Außenpolitik. Das waren sehr differenzierte Aussagen unserer Hörerinnen und Hörer, wie ich finde. Ja, wenden wir uns doch dem ersten Thema direkt zu. NATO und Ukraine melden, Zehntausende zusätzliche russische Soldaten seien in den Grenzregionen zur Ukraine zusammengezogen worden. Auf Satellitenbildern sind Unterkünfte und Fahrzeuge zu erkennen. Wie sehen Sie das, Jürgen Hart von der CDU? Besteht da tatsächlich reale Kriegsgefahr oder ist das übertrieben?
Ich fürchte, dass wir das sehr ernst nehmen müssen. Wir haben ja in der letzten Woche auch im Deutschen Bundestag in der Aktuellen Stunde genau diese Frage diskutiert. Und es hat ja eine erfreuliche Einmütigkeit unter den Parteien der Mitte im Deutschen Bundestag gegeben, dass wir das sehr ernst nehmen. Es sind mutmaßlich 120.000 Soldaten zusammengezogen an der russisch-ukrainischen Grenze, überwiegend Truppen, die normalerweise hinter dem Ural stationiert sind, also 1000 Kilometer entfernt von dort, wo sie sich jetzt aufhalten. Wir hatten ja bereits im Sommer entsprechende Manöverbewegungen in diesem Gebiet und wir hatten ein großes russisch-belarussisches gemeinsames Manöver, Zapad 21, Schwert 21. Und das hat auch schon zu großer Unruhe gesorgt. Im Übrigen nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den mittelosteuropäischen Staaten, Polen, Baltikum und so fort. Warum Putin mit den Säbeln rasselt, dafür gibt es keine endgültige Erklärung, glaube ich. Ich vermute selbst, dass die innenpolitischen Probleme in Russland natürlich weiter zunehmen, dass das Land wirtschaftlich nicht vorankommt, wie Putin sich das erhofft, und dass er mit diesem militärischen Druck eben doch die Größe Russlands nach innen, vor allem nach innen, beweisen will. Allein wenn er diese Militärmacht nutzen würde, um völkerrechtswidrig in der Ukraine einzumarschieren, wäre es nach meiner Überzeugung dass der Anfang vom Ende von Putin, denn das wäre militärisch ein enormes Wagnis mit vielen Opfern auf beiden Seiten, auch auf russischer Seite, und politisch im Grunde das Ende des Versuchs einer vernünftigen Zusammenarbeit mit Russland. Das würde gravierende Auswirkungen haben und deswegen glaube ich am Ende des Tages, dass wir ihn schon davon überzeugen können, das nicht zu tun.
Mhm. Ja, schönen Dank schon mal für Ihre ersten Eindrücke, Jürgen Hart von der CDU. Ich würde den Ball gerne weiterreichen natürlich an Andrei Hunko von der Partei Die Linke. Wie sehen Sie das? Ist das da wirklich eine reale Kriegsgefahr, die da herrscht? Und was halten Sie von dem Bild, das Jürgen Hart da gerade gezeichnet hat?
Also natürlich ist so ein Truppenaufmarsch besorgniserregend, das ist völlig klar. Ich denke mal, es geht dabei vor allen Dingen um die Situation im Donbass, um die Frage des Minsker Abkommens, das ja leider nicht umgesetzt wird. Und man muss natürlich da auch ein bisschen in beide Seiten schauen. Auch von ukrainischer Seite gibt es Truppenaufmarsch sozusagen an der Kontaktlinie zum Donbass, auch Verletzungen des Minsker Abkommens, wie etwa den Einsatz von Kampfdrohnen jetzt. Das ist alles eine ganz gefährliche Eskalation. Und ich denke, man muss zurück an den Verhandlungstisch. Man muss wirklich jetzt ernsthafte Schritte unternehmen, um Minsk II umzusetzen. Weil das ist ja das zugrunde liegende Problem, dass dieses Minsker Abkommen nicht wirklich umgesetzt wird. Ich würde diese Einseitigkeit da auch etwas in Frage stellen. Und ich denke, Deutschland sollte da auch eher vermitteln als Teil jetzt sozusagen einer sich zuspitzenden Situation zu werden.
Das mit der Einseitigkeit, das werden wir gleich nochmal aufgreifen, Herr Hunko. Und ich würde natürlich jetzt auch an der Stelle gerne Sergej Lagodinsky in die Runde holen. Allerdings ist er leider aus der Leitung geflogen. Wir arbeiten dran, die Leitung wieder aufzubauen. Das nur als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber Herr Hunko, vielleicht nochmal, Sie haben das Minsker Abkommen angesprochen. Da weiß jetzt auch nicht jeder von uns, denke ich, was wurde da eigentlich festgelegt? Und Sie sagten, das wird leider nicht umgesetzt. Also, was wurde da festgelegt? Und wer setzt da bitte nicht um?
Naja, das Minsker Abkommen sieht eigentlich vor, das ist ja im Februar 2015 vereinbart worden, als es einen offenen Krieg gab. Und es sollte Wahlen im Donbass geben, es sollte eine Anerkennung einer Autonomie des Donbass geben, da auch eine entsprechende Verfassungsänderung in der ukrainischen Verfassung. Natürlich sind auch militärische Handlungen ausgeschlossen. Und dann gibt es eine Reihenfolge, darüber wird sich meistens gestritten, was zuerst kommen soll. Und das ist die sogenannte Steinmeier-Formel, der war ja damals Außenminister. Aber wie gesagt, das hängt auch, nicht nur, aber sicher auch an ukrainischer Seite, weil man auch diese Vereinbarung da nicht umsetzen möchte. Und dann gibt es ein Normandie-Format mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Und auch dort kommen die Gespräche nicht voran. Und ich glaube, das muss wieder in Gang gesetzt werden, weil letztlich ist der Konflikt dort nur auf dieser Ebene zu lösen und nicht militärisch.
Okay, ich glaube, Jürgen Hart wollte gerne reagieren. Ja. Herr Hart, bevor Sie die Gelegenheit haben, würde ich gerne Sergej Lagodinsky in die Runde reinnehmen. Die Leitung steht jetzt wieder. Herr Lagodinsky, Sie haben jetzt ein bisschen was verpasst von unserer Diskussion. Ich war eingestiegen mit der Frage dieser Truppenkonzentrationen der russischen Armee an der Grenze zur Ukraine. Wie besorgniserregend ist das für Sie aus Ihrer Sicht? Besteht da wirklich reale Kriegsgefahr aus Ihrer Sicht oder ist das übertrieben?
Ich glaube schon, das ist sehr besorgniserregend und das sollen wir auch sehr ernst nehmen. Es ist auch wichtig, dem Kreml zu signalisieren, dass wir nicht nur bei deeply concerned, ja, dass wir sozusagen sehr besorgt sind, bleiben, sondern wir reale Handlungsfähigkeit vorbereiten für den Fall, dass Russland, also die russische Regierung, tatsächlich etwas macht. Also es ist jetzt sehr schwierig zu raten, was wird denn der Kreml machen? Werden sie, also es gibt ja drei Optionen, es könnte eine volle Invasion sein, es könnten auch so Surgical Strikes, ja, so ganz gezielte Invasionen sein und es kann es einfach sein, dass er uns einfach provoziert und irritiert. Aber wie dem auch sei, ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft jetzt das Richtige tut, insbesondere Europa und die Amerikaner, nämlich sich vorzubereiten und gewissermaßen eine Drohkulisse aufzubauen, dass wir entschlossen sind im Falle einer Intervention. Auf diese Art und Weise hoffentlich werden wir die Intervention auch vermeiden können.
Genau, also auf das, was wie der Westen reagiert, das werden wir auch noch ausführlich besprechen. Aber ich möchte nochmal bei dem Punkt bleiben, Kriegsgefahr, Jürgen Hart vielleicht nochmal. Es gibt den einen oder anderen vielleicht geben unserer Hörerinnen und Hörer, der oder die dann sagt, also sorry, aber nur weil da Truppen verlegt werden, warum soll jetzt plötzlich Krieg ausbrechen? Was sagen Sie?
Es ist eine sehr kostspielige und aufwendige Operation, die russische Seite da durchführt. Wenn man 120.000 Soldaten quasi fern ihres normalen Standortes stationiert, ist das ein enormer Aufwand, das kostet viel Geld und das tut man nicht einfach nur, weil man Lust hat, Zinnsoldaten auf dem Schlachtfeld zu verschieben, sondern weil man damit bestimmte Absichten verfolgt und mindestens aber eine Drohkulisse aufbauen will. Insofern, glaube ich, sind wir uns auch einig bei der Bewertung, dass das schon sehr ernst zu nehmen ist. Ich möchte Herrn Honko völlig recht geben, dass wir im Bereich Minsk II, dass das der einzige uns zur Verfügung stehende Schlüssel ist, den Konflikt zu lösen und dass das Normandie-Format, also auch speziell der neue Bundeskanzler und der französische Staatspräsident meines Erachtens jetzt gefordert sind. Ich möchte aber an einer Stelle Herrn Dunko widersprechen. Ich halte nichts davon, dass wir die Verantwortung für die Situation so gleichzeitig zwischen der Ukraine und Russland verteilen. Russland hat...
Das war der Punkt der Einseitigkeit, ne? Man muss beide Seiten sehen, sagte Herr Hunko.
Die ist, finde ich, absolut nicht gerechtfertigt. Denn der Konflikt ist ja erst dadurch entstanden, dass Russland sowohl internationale Verträge als auch bilaterale Verträge mit der Ukraine gebrochen hat. Und wenn wir als Deutsche und als westliche Welt nicht mehr die Notwendigkeit sehen, dass internationale Verträge, die abgeschlossen sind, Geltung haben müssen und durchgesetzt werden müssen, dann begeben wir uns in eine sehr, sehr windige außenpolitische Situation, dass nämlich dann das Recht des Stärkeren gilt und nicht mehr das Recht internationaler Verträge. Und es gibt eben die OSZE-Schlussakte, es gibt den Vertrag zwischen Russland und der Ukraine über die Unverletzlichkeit des Territoriums, über die Freiheit der Bündniswahl, über die das Recht der Völker in ihren Grenzen entsprechend ihre Dinge selbst zu regeln. Und dieses Recht ist erstmals seit Ende des Kalten Krieges durch Russland gegenüber der Ukraine, nämlich durch Einmarsch in der Krim und durch Besetzung der Ostukraine verletzt worden. Und das Zweite ist, Minsk II sieht als allererstes vor, dass die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, freien Zugang in den besetzten Gebieten erhält, um entsprechend Kontrollen durchzuführen und ein wahrhaftiges Bild der militärischen Situation darzustellen. Dazu hat Russland sich bereit erklärt, hat aber bis zum heutigen Tag das nicht zugelassen, dass die OSZE sich frei bewegen und ihre eigene Beurteilung der Lage machen kann. Und das Zweite ist der Rückzug schwerer Waffen aus diesem Gebiet. Auch dieser Rückzug ist nicht erfolgt. Was den Waffenstillstand angeht, so haben wir immer wieder Verletzungen des Waffenstillstands, wo es dann immer sehr schwer ist, quasi anhand des
von beiden Seiten zu entscheiden. Durchaus.
Ja, aber das, aber da gibt es auch seitens der OSZE klare Hinweise, dass die Zahl der bewachten Stillstandsverletzungen durch Russland unterstützte Kräfte deutlich häufiger sind. Aber da bin ich gerne bereit zu akzeptieren, dass man natürlich da von uns aus kein wirklich abschließendes und umfassendes Bild sich zum jetzigen Zeitpunkt machen
kann. Herr Hart, herzlichen Dank. Das war jetzt sehr ausführlich und André Hunko und Sergej Lagodinsky dürfen auch darauf reagieren. Aber ich möchte zunächst unseren ersten Hörer in die Diskussion integrieren. Das ist Herr Reinfurt aus Unterfranken. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Reinfurt.
Grüße Sie. Herzlich willkommen. Was ist denn Ihre Meinung? Was ist Ihr Punkt?
Meine Meinung ist, dass ich eigentlich sehr dankbar dem Herrn Putin bin, dass er seine Truppen an die Grenze verlagert hat und dadurch die Ukraine vor irgendwelchen unüberlegten Handlungen abschreckt. Ich bin davon überzeugt, diese Truppenverlegung dient nur der Abschreckung dafür, dass die Ukraine keine Dummheiten begeht und dass die Ukraine sich nicht von der westlichen Wertegemeinschaft vorhetzen lässt, wie es die ganze Zeit geschehen ist. Denn wenn man die Worte von Zelensky anhört, die er noch im Sommer gesagt hat.
Das ist der ukrainische Präsident.
Genau, richtig, hat er nämlich wortwörtlich gesagt, wie diese Konferenz war, ab jetzt beginnt der Countdown für die Rückeroberung der Krim. Das heißt, bereits im Sommer, wo die ganzen Manöver waren am Schwarzen Meer und überall, wo die Amerikaner als Beobachter da waren, wo die Amerikaner Waffen geliefert haben, da haben die schon geplant, dass die Ukraine irgendwann mal in absehbarer Zukunft die Krim wieder zurück.
Okay, Herr Reinfurt, Ihr Punkt ist, glaube ich, angekommen. Ja, schön.
Einen Punkt möchte ich noch gerne noch
festhalten. Ganz kurz noch, ja? Wir kommen gleich in die Nachrichten rein. Ja, ganz kurz.
Weil nämlich, ja, die Leute auf der Krim, sie haben sich aus freien Stücken entschieden. Weil sie eben nicht dieses Chaos, das in der Ukraine nach dem Maidan herrschte, darauf hatten die Leute auf der Krim keine Lust.
Okay, Herr Reinfurt, danke für Ihren Anruf. Und da gibt es aber Widerspruch in der Runde. Vielleicht Herr Lagodinsky zunächst.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also das lässt sich natürlich sehr schön hier alles, diese ganze Putin-Hudelei aus Deutschland darstellen. Also erstens, die Krim ist völkerrechtlich und bleibt völkerrechtlich das Territorium der Ukraine. Und wir können jetzt darüber sozusagen nachsinnieren, wie dieses Referendum zustande kam oder wie die Meinungsbildung zustande kam. Also Krim bleibt, und das sagen die meisten, das Territorium der Ukraine. Zweitens, dieser Putin-Truppen-Hinzug sozusagen zu den Grenzen ist eine Provokation. Das ist natürlich überhaupt keine Stabilisierung der Situation, sondern ganz im Gegenteil, ich würde Herrn Reinfurt hier widersprechen, er gießt natürlich Öl ins Feuer und wenn überhaupt, dann müssten eigentlich die ukrainischen Falken, wenn man sie jetzt identifizieren möchte, ihm dankbar sein, weil seit diesem Zeitpunkt ist es klar, dass wir für die Ukraine auch seitens der NATO mehr tun müssen. Und da sind auch andere Optionen offen, weil so ein Spiel, ja, Spiel mit dem Feuer, was Putin betreibt, können wir in der Zukunft nicht dauerhaft als Dauerschleife uns alle leisten.
Die Menschen auf der Krim hätten sich aus freien Stücken entschieden, sozusagen zu Russland gehören zu wollen, hat Herr Reinfurt gerade eben gesagt. Herr Hunko von der Partei Die Linke, was halten Sie von so einer Einschätzung? Ist da was aus Ihrer Sicht dran oder?
Wo der Herr Reinfurt recht hat, ist, dass es natürlich auch eine Vorgeschichte gab in der Krim. Das war der Umsturz, der Staatsstreich im Februar, 22. Februar 2014 in der Ukraine und da eine Reaktion im Osten und Südosten der Ukraine und auf der Krim. Und so ganz frei im Sinne von ich sag mal, mit internationalen Beobachtern war, glaube ich, dieses Referendum nicht. Aber was, glaube ich, unstrittig ist, dass
es gab da vorher eine Militärintervention durch russische Kräfte unterstützt.
Naja, es gab vertragsgemäß russische Truppen auf der Krim, die praktisch das Referendum auch militärisch abgesichert haben. Aber ich glaube, was unstrittig, ich will das ja jetzt gar nicht schönreden. Ja. Also das ist nicht so im Referendum, wie ich mir das vorstelle.
Militärisch absichert, ja? Oder?
Nein, aber ich...
Ich weiß schon, wie absurd das ist, ja.
Nein, aber was völlig unstrittig ist,
ein Satz noch.
Dass die übergroße Mehrheit der Menschen aus der Krim damals Richtung Russland gehen wollten, und das ist letztlich auch passiert.
Ich möchte Ihnen zwei, drei Wortmeldungen zu Gehör bringen. Einmal hat uns Harald Thümich eine WhatsApp geschickt. Er schreibt, eigentlich sollte moralisches Handeln immer die Basis jeglicher Außenpolitik sein. Leider wird dieses vor allem mit Blick auf China oft im Interesse wirtschaftlicher Vorteile unterfahren. Profit vor Moral, das ist nicht akzeptabel. Das ist die Meinung von Harald Thümich. Und Wolfgang Daub hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, Angela Merkel hat die Bundesrepublik in die bislang größte Abhängigkeit von Diktaturen geführt. Nie zuvor war die Wirtschaft und der Wohlstand des Landes derart vom Wohlwollen der Diktatoren in China, Russland und der Türkei beeinflussbar. Ziel der Ampel sollte daher sein, diese Abhängigkeit Zug um Zug zu vermindern. Solange dies nicht passiert ist, ist eine wertebasierte Außenpolitik reine Illusion. Das ist die Meinung von Wolfgang Daub. So, jetzt wollen wir zurückkommen auf die aktuellen Spannungen rund um die Ukraine. Wir hatten ja gerade eben den Hörer aus Unterfranken, der gesagt hat, er sei ganz froh, dass man sozusagen auf russischer Seite da ein Signal gibt, dass da keine Dummheiten gemacht werden. Das hat hier zu einer Kontroverse geführt, natürlich naheliegenderweise. Herr Hart, vielleicht wollten Sie dann nochmal darauf reagieren, was Herr Hunko auch gerade sagte.
Also ich fand den Wortbeitrag lupenrein, das hätte der russische Außenminister Lavrov nicht in seiner Art und Weise die Welt mit Fake Facts zu
überziehen. Sie meinen jetzt den Hörer, aber nicht Herrn Hunko.
Den Hörer, ja, Entschuldigung, nicht den Kollegen Hunko. Okay. Ich möchte aber an einen Punkt sagen, also die Vorstellung, dass ein ukrainischer Einmarsch auf die Krim droht, wo die russischen Truppen ja auf der Basis langjähriger Vereinbarungen mit der Ukraine mit vielen tausend Soldaten dort stationiert sind, mit Schiffen und mit Heeresstreitkräften, das ist geradezu absurd. Also, dass Russland durch die Ukraine militärisch bedroht wird, das ist eine völlige Verkehrung der realen Verhältnisse.
Der Kreml sagt aber, Herr Harte, wenn ich da kurz einhaken darf, der Kreml sagt, unsere Soldaten, die wir da jetzt konzentriert haben an der Grenze, die stellen keine Gefahr für irgendjemanden dar. Man werde dafür dämonisiert, dass man Truppen im eigenen Land verlege, und die Ukraine habe 12.000 Soldaten an die Linie zu den Separatistengebieten verlegt.
Ja gut, also es sind, wie gesagt, etwa 120.000 Soldaten auf der russischen Seite, und wir schätzen ja auch unsere Verantwortung gegenüber Russland, dass wir sagen, wir wollen Russland nicht provozieren oder in Angst und Schrecken versetzen, dadurch, dass wir NATO-Truppen an die Ostgrenze der NATO verlegen. Wir haben ein NATO-Russland-Abkommen, nachdem die NATO einseitig erklärt hat, dass sie eben keine substanziellen Kräfte der NATO in die Mitgliedstaaten MOE legt, obwohl die das gerne hätten, zum Beispiel die Polen, weil wir sagen, wir wollen eben das Signal der Entspannung senden. Und da legt Russland großen Wert drauf. Und umgekehrt behaupten sie, dass wir Truppenkonzentration an der Grenze zu einem anderen Land keine Bedrohung darstellt. Also dann wird mit zweierlei Maß gemessen, und das zeigt schon, wie durchsichtig diese Argumentation ist. Das wollte ich einfach zu dem Punkt noch anmerken.
Herr Lagodinsky, vielleicht an Sie die Frage auch. Wird Russland dämonisiert dafür, dass man Truppen im eigenen Land verlegt?
Ja, wenn so massiv Truppen aus dem ganzen Land konzentriert werden an einer Grenze mit einem Land, was ja auch publizistisch und politisch in den letzten Monaten wirklich dehumanisiert, entmenschlicht wurde. Ja, ich erinnere an Texte sowohl von Putin selbst als auch von dem jetzigen Chef des Sicherheitsrates, von Medvedev, wo wirklich nationalistischer Unsinn über die Ukraine bis hin zu Absprache, ne, das Absprechen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt ein eigenes Volk sein können. Wir sollen das natürlich in diesem Kontext sehen. Ja, und übrigens zu Propaganda aus Russland, also es wurde hier gesagt,
die Ukraine sollen von Dummheiten abgehalten werden. Es wurde verwiesen auf eine Rede von Zelensky, vom ukrainischen Präsident Zelensky im Sommer bei der sogenannten Krim-Plattform.
Das hat unser Hörer
Und es wurde falsch zitiert. Ja, ja, Herr Reinfurth aus Unterfranken. Ja, und es wurde falsch zitiert. Und so setzen wir einfach Unwahrheiten in die Welt. Ganz im Gegenteil, Herr Zelensky hat Russland zum Verhandlungstisch aufgerufen. Er hat gesagt, Russland soll an dieser Krim-Plattform auch teilnehmen. Und ja, er hat gesagt, er hoffe, mit diesem Tag fängt der Countdown der Befreiung der Krim, aber gemeinsam, ja, auch im Zuge des Verhandlungsprozesses. Also hier wird alles verdreht. Ich will jetzt den Hörer nicht sozusagen verteufeln, aber das ist ja eine massive Desinformationskampagne und wir müssen daran arbeiten, dass wir hier in Europa und in Deutschland auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir nicht alles konsumieren und einfach so wiedergeben, was wir aus diesen Propagandamaschinen hören.
Und genau daran arbeiten wir hier Woche für Woche hier in der Sendung Kontrovers auch, ein breites Meinungsspektrum auch zu Gehör zu bringen, aber auch Fakten natürlich richtig zu stellen. Aus Göttingen ruft uns unser nächster Hörer an, das ist Herr Strübig. Schönen guten Morgen. Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Guten Morgen. Also ich habe mir eine Frage. Ich hatte vorhin gehört, dass da Verträge gebrochen werden. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich frage mich, ob diese Verträge denn öffentlich einsehbar sind, wie zum Beispiel ein Koalitionsvertrag. Können Sie als Journalisten sowas überprüfen? Weil wir hören als Hörer ja nur diese Aussage, Verträge sind gebrochen, wissen aber letztlich nicht, was ist denn nun der Sachstand.
Okay.
Also diese gesamten Sachen sind ja sehr weit von uns entfernt. Selbst das, was in Deutschland ist, können wir nicht im Einzelnen nachprüfen. Also inwieweit haben wir die Möglichkeiten, die eine oder andere Aussage zu überprüfen, inwieweit sie stichhaltig ist, abgesehen davon, dass natürlich auch Verträge interpretierbar sind. Also klar, das gleiche Wort geschrieben, von beiden unterschrieben, heißt noch lange nicht, dass sie nicht unterschiedlich auslegen und
richtig,
sich entsprechend dann unterschiedlich verhalten würden.
Ja, ist eine ganz konkrete Frage, Herr Strübig. Schönen Dank dafür und Grüße nach Göttingen. Gebe ich gerne in die Runde. Welche Verträge gibt es da in dem Bereich, die womöglich gebrochen worden sein sollen und sind die öffentlich einsehbar? Das ist die Frage von Herrn Strübig. Herr Hart, bitte dazu.
Ja, also das ist in erster Linie die Schlussakte des OSZE-Prozesses, die Charta von Paris. Die ist vom, bitte mich zu korrigieren, wenn ich es jetzt aus dem Kopf nicht genau, von November oder Dezember 1990. Da ist die Unverletzlichkeit der Grenzen der Staaten Europas anerkannt worden und das Selbstbestimmungsrecht und auch das Recht, selbst darüber zu entscheiden, welchen Bündnissen man sich anschließt. Das ist von der Sowjetunion damals unterschrieben worden und Russland ist in der Rechtsnachfolge.
Und ist öffentlich einsehbar.
Die ist öffentlich einsehbar. Also die Charta von Paris kann man nachlesen. Im Internet findet man die. Die wichtigen großen Verträge sind meines Wissens auch alle bei den Vereinten Nationen hinterlegt und veröffentlicht. Also notifiziert nennt man das. Also das sind überhaupt keine Geheimdokumente, im Gegenteil. Dann gibt es zum Zweiten natürlich auch die Charta des Europarats, wo Russland und die Ukraine auch Mitglied sind. Das ist die Institution in Straßburg, die über Demokratie und Menschenrechte wacht. Und dann gibt es den Vertrag von, ich glaube, der heißt Vertrag von Istanbul, also das Abkommen von 94 zwischen der Ukraine und Russland im Zusammenhang mit der Rückgabe der ukrainischen Atomwaffen der Sowjetunion, die auf dem ukrainischen Boden waren. Da hat die Ukraine diese Waffen an Russland gegeben und dafür entsprechende Zugeständnisse und Zusagen bekommen. Es gibt außerdem den Vertrag über das Recht, Russlands Truppen auf der Krim stationieren zu dürfen, eben als Zugang zur Schwarzmeerflotte. Das ist ebenfalls ein Dokument, das öffentlich ist.
Und vor allem gibt das Abkommen von Minsk, Teil 1 und Teil 2, ist das öffentlich?
Und dann gibt, Entschuldigung, es gibt natürlich dann, nachdem der Konflikt ausgebrochen war, die Abkommen von Minsk 1 und 2, die also nach der Hauptstadt von Belarus benannt sind, weil dort die Konferenz stattgefunden hat. Und da heraus habe ich ja schon auch zitiert, diese Verpflichtung, dass die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Zugang haben muss in den sogenannten autonomen Gebieten bis hin zur russischen Grenze kontrollieren darf, was passiert dort, wo werden Menschen unter Druck gesetzt. Und das erfolgt nicht, ebenso nicht der Rückzug schwerer Waffen und andere Dinge. Das sind aber alles Verträge und Abkommen, die keinesfalls geheim sind, sondern die man einsehen kann und im Zweifel bei der UN hinterlegt sind als internationale Abkommen.
Mhm. André Hunko dazu vielleicht noch eine Ergänzung?
Nur kleine Korrektur, das Abkommen von 1994 ist das Budapester Memorandum, wo es um die Atomwaffen ging.
Also ja. Die Ukraine. Ja. Herr Hunko hat recht, ich habe mich vertan.
Ja, genau.
Also richtig. Das ist Budapester Memorandum. Ja.
Gut.
Aber 94 stimmt.
Also vielleicht nochmal zur inhaltlichen Bewertung. Ich will ja gar nicht, nicht bestreiten, dass hier auch Verträge verletzt wurden in der Krise 2014, 2015. Ist leider auch nicht das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, also nach dem Kalten Krieg meine ich jetzt, nach 1989, hat es ja auch, auch in Jugoslawien, hat es auch von westlicher Seite da auch Vertragsverletzungen gegeben. Ich will das nicht bestreiten, aber man muss halt auch begreifen, dass das, was 2014, 2015 in der Ukraine passiert ist, eben auch eine Reaktion war auf das, was im Februar 2014 in der Ukraine passiert ist, der verfassungswidrige Sturz des Präsidenten Janukowitsch und die Reaktionen, die dann gekommen sind.
Und inwiefern hat der Kreml ein Interesse daran, dass Janukowitsch weiter regiert oder nicht regiert? Also das ist mir nicht so ganz klar, weil Sie wiederholen das immer wieder, dass das eine Reaktion war. Sie reden von einem Putsch, ja, eine Revolution vielleicht wäre die richtige Bezeichnung. Also inwiefern hat denn der Kreml ein besonderes Interesse, ein Land sozusagen zu zerteilen, wenn es da zu einem innenpolitischen Wechsel kommt? Ist mir nicht so ganz klar.
Also es gab erstmal einen Verfassungsbruch 2014 in der Ukraine. Der
und Russland ist Verfassungshüterin der ukrainischen Verfassung.
Oder abwarten, der auch innerhalb der Ukraine zu heftigen Reaktionen, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, geführt hat. Ich war ja damals auch in Donetsk zum Beispiel im April 2014. Damals war eine große Mehrheit, hat Richtung Russland geschaut und fühlte sich auch bedroht von der Entwicklung, die in Kiew gelaufen ist. Ich will das ja nicht legitimieren, aber man muss halt nur sehen, dass es hier verschiedene Entwicklungen gab, Aktionen und Reaktionen. Und man kann das eine nicht ausblenden und nur auf das andere schauen.
Herr Hunko, ich komme gleich auf diesen Punkt zurück. Das sind wir an einer interessanten Stelle, denke ich mal. Aber ich möchte Frau Amer die Gelegenheit geben. Aus Hamburg hat sie uns angerufen, sich einzuschalten. Schönen guten Morgen, Frau Amer. Was ist denn Ihre Frage oder Ihre Meinung?
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne daran erinnern, dass es massive Verlegungen von Waffen und Kriegswerkzeug gegeben hat, über all die Jahre an die Ostflanke der NATO und dass im Baltikum ohne Unterbrechung Manöver gemacht werden. Und auch über deutschen Boden gingen diese Waffenverlegungen, zum Beispiel in der Mission Defender Europe. Dass Russland massive Sicherheitsbedenken hat, wundert einen da nicht. Ich finde, dass darauf unbedingt Rücksicht genommen werden sollte. Sollte nicht mehr über Putin geredet werden, sondern auf jeden Fall ein diplomatischer Weg auf Augenhöhe mit Putin gefunden werden. Das würde Deutschland sehr gut anstehen, solche Gespräche anzuregen. Und als zweites wollte ich gerne zu bedenken geben, dass wir zurzeit eine riesige Krise haben mit Corona, mit dem Klimawandel und dass es im Moment gilt, dass wir global einen Weg finden, wie wir zusammenhalten und zusammen Strategien finden und dass Sicherheit einfach gewährleistet werden muss, um den Rücken freigehalten zu bekommen, um sich diesen riesigen Problemen zuzuwenden.
Okay, alles klar, Frau Amer, schönen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg. Frau Amer sieht also auch eine Mitverantwortung der Aktionen des Westens. Und da sind wir an dem Punkt, den ich auch gerade eigentlich auch ansprechen wollte. Denn Moskau, Wladimir Putin, fordert ja juristische Garantien, keine weitere Osterweiterung der NATO, keine Stationierung von Angriffswaffen. Und Moskau argumentiert ja auch immer wieder, dass der Westen gegen die Zusage verstoßen habe, sich nicht nach Osten auszudehnen. Und bezieht sich da unter anderem auf Äußerungen des damaligen US-Außenministers Außenministers James Baker. Gibt es nicht ein legitimes Interesse Russlands, dass die NATO sich nicht immer weiter an Russland heranrückt? Und Gerhard Edelmann schreibt beispielsweise uns, warum ist es so schwer zu verstehen, dass die vertragswidrige Osterweiterung der NATO in Richtung Osten in Russland als Provokation empfunden wird? Herr Hart.
In dieser Frage ist ja schon die falsche Unterstellung drin, es gäbe eine vertragswidrige Erweiterung der NATO Richtung Osten. Das ist eine Fake, eine Fiktion, eine falsche Darstellung von Sachverhalten durch Russland. Erstens gibt es weder einen solchen Vertrag, noch gibt es mündliche Zusagen. Und ich bitte jeden Zuschauer mal, Zuhörer mal die Frage sich vorzulegen, wie realistisch man es hält, dass im Sommer 1990 in irgendeiner Weise über so etwas überhaupt geredet wurde. Wir haben mit Russland damals in den 2+4-Verträgen natürlich darüber gesprochen, was mit deutschen Bundeswehrsoldaten und mit NATO-Soldaten auf dem Gebiet der DDR passiert. Und wir haben gesagt, wir werden dort keine NATO-Truppen auf dem früheren Gebiet der DDR, also in dem gesamtdeutschen, ostdeutschen Teil stationieren. Wir haben umgekehrt akzeptiert, dass Russland bis weit in die 90er Jahre, ich glaube 94 oder 95, seine Truppen in Deutschland auf deutschem Boden und damit auf NATO-Boden stationieren durfte. Und die Vorstellung, dass der russische, der damalige sowjetische Staatschef und sein Außenminister im Rahmen der 2+4-Verträge die theoretische Frage diskutiert hätten, was passiert denn, wenn die Sowjetunion auseinanderfällt, sich einzelne souveräne, unabhängige Staaten bilden, dann müsst ihr uns aber jetzt versichern, dass ihr die nicht in die NATO aufnimmt. Ich bitte, das ist ja total absurd.
Also es gab keine Zusage des Westens gegenüber Moskau, dass sich die NATO weiter nach Osten ausbreitet im Zuge der Verhandlungen um die Wiedervereinigung. André Hunko, ist das gemeinsame Faktenlage?
Naja, es gab schon mündliche Äußerungen von Baker und auch von Genscher. Das kann man ja auch nachlesen. Es gab aber keine Verträge dazu, weil eben die Vorstellung, da hat Herr Hart durchaus recht, damals überhaupt nicht konkret war. Aber mündliche Äußerungen gibt es. Man kann sich darüber jetzt streiten. Ich finde wichtig, es ist ja seitdem, also seit 97, 98 entschieden worden, sozusagen die NATO weiter nach Osten auszudehnen. Und das wird von Russland als Bedrohung empfunden. Und insbesondere die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und von Georgien, die ja 2008 in Bukarest in Aussicht gestellt wurde.
Darf ich da ganz kurz einhaken, Herr Hunko? Sie sagen, es ist entschieden worden. Ich meine, ist es nicht so, dass die Länder, die unabhängig geworden sind und souverän geworden sind, dass die aktiv entschieden haben, ja, wir möchten Teil der NATO werden? Und haben die nicht das legitime Recht dazu?
1997, 98 wurde in den USA entschieden, das ist ja auch da heftig diskutiert worden damals in den USA unter der Regierung Clinton, die NATO sozusagen die Option zu ermöglichen, die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie im Baltikum, Polen und so weiter, die sozusagen in die NATO aufzunehmen. Das ist ja eine politische Entscheidung und dann können die Länder sich sozusagen der NATO anschließen.
Das entspricht dem Wunsch aber auch dieser Länder.
Ja, Fakt ist aber auch, dass diese sich so vollziehende Osterweiterung der NATO als massive Sicherheitsbedrohung Russlands angesehen wird. Und insbesondere, wenn die NATO mit einem Beitritt der Ukraine oder Georgiens direkt an den Grenzen sozusagen Russlands wäre. Das ist ja auch immer und immer wieder sehr deutlich von russischer Seite gesagt worden. Ich finde, man muss das einfach mal mit in Rechnung stellen.
Wird das von den Russinnen und Russen als Bedrohung wahrgenommen oder ist es vielleicht so, dass Wladimir Putin als Präsident dieses Bedrohungsszenario sozusagen an die Wand malt und benutzt, instrumentalisiert für seine Zwecke?
Das ist auch in Russland sehr breit. Das ist auch in der Opposition in Russland breit. Also das ist eigentlich ein sehr breites, das ist nicht nur eine Sache von Putin oder vom Kreml aktuell, das ist wirklich breit, innenpolitischen Kritikern von Putin. Mhm. Also das ist schon sehr breit. Und ich finde, wir hatten 1990 ja die Idee in Paris, bei der Pariser Konferenz, dass man ein gemeinsames Sicherheitssystem schaffen muss, nachdem der Kalte Krieg zu Ende ist, nachdem der Warschauer Pakt sich im Auflösungsprozess war. Ich glaube, wir müssen dahin zurückkommen oder dahin vorwärts kommen, wie auch immer man das sieht, dass wir ein gemeinsames Sicherheitssystem schaffen, in dem die Sicherheitsbedenken aller Seiten mit berücksichtigt werden. Natürlich auch der Ukraine und des Baltikums, ja, aber eben auch Russland. Und das ist leider nicht passiert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der tiefere zugrunde liegende Konflikt, den wir auch in der Ukraine gegenwärtig haben.
Herr Lagodinsky, wird das zu wenig in Rechnung gestellt, dass die Erweiterung der NATO nach Osten, dass das als Bedrohung einfach wahrgenommen wird von vielen Russinnen und Russen? Muss man das nicht feststellen?
Also ich habe ja die Situation sozusagen aus erster Hand gewissermaßen und dann sehr nah mitverfolgt. Und gerade in den 90ern.
Sie sind geboren auf russischem Gebiet.
Genau. Ja. Und 94 dann nach Deutschland. Mhm. Und ich muss sagen, dass durch die 90er hinweg war das null ein Thema. Ja, also in der Bevölkerung, im öffentlichen Diskurs. Wir haben ja auch Partnerschaft für den Frieden 94 mit Russland unterzeichnet, also die NATO, ja, Länder mit Russland. Dann gab es auch für NATO-Russland-Grundakte. Also Russland war immer wieder einbezogen. Wir können natürlich jetzt im Nachhinein darüber nachdenken, das finde ich, ist eine wichtige, auch selbstkritische Übung. Inwiefern hätten wir in den 90ern vielleicht noch aktiver die russische Gesellschaft vor allem, aber auch diese sehr zarte, das zarte Pflänzchen der russischen Demokratie mehr einbeziehen, mehr einbinden, vielleicht weniger von oben herab draufschauen. Ja, da bin ich dabei, aber Geschichte wird manchmal sozusagen rückwärts erzählt und zurzeit erzählt Putin die Geschichte rückwärts und konstruiert sie, indem gesagt wird, und Herr Hunko hat es leider jetzt auch vertont hier im Radio, dass es immer schon Unbehagen gab und immer schon Ängste. Diese Ängste können auch konstruiert sein und diese ganze Propaganda, die wir erleben, trägt auch dazu bei. Ich bin keiner, der von Anfang an zum Beispiel gesagt hat, dass die Ukraine unbedingt in die NATO sollte. Aber wenn ich das sehe, die Entwicklungen jetzt on the ground, also muss ich sagen, sogar ich, der ja vorsichtig ist bei diesen Plänen, sehe, um eben zum Beispiel das Budapester Memorandum mit Leben zu erfüllen, müssen wir mindestens Sicherheitsgarantien Ukraine gegenüber abgeben.
Wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Trotzdem, Herr Hunko, vielleicht an Sie die Frage mit dem Blick nach vorne. Der US-Präsident Biden, der hat ja ganz klar gesagt, falls Russland die Ukraine angreift, dann gäbe es Wirtschaftssanktionen, wie sie Putin noch nicht gesehen hat. Man werde die Ukraine aufrüsten, die NATO-Partner im Osten stärken. Die Außenminister der G7-Staaten, die warnten jetzt am Wochenende auch in Liverpool Russland vor massiven Konsequenzen, ernsthaften Kosten. Sind das die richtigen Signale aus Ihrer Sicht?
Also aus meiner Sicht nicht. Das ist ja, das eskaliert ja die Situation weiter. Ich glaube, dass die ganze Sanktionspolitik und Drohung mit Sanktionen, also Wirtschaftssanktionen, dass die überhaupt zu keinem positiven Resultat führt. Wir haben ja auch 2014, 2015 Sanktionen erlassen. Das hat ja nicht zu einer Verhaltensänderung geführt. Ich glaube, wir müssen stattdessen wirklich wieder die Gesprächsformate stärken. Wir brauchen vielleicht wieder sowas wie in den 70er Jahren so eine KSZE, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja damals einen erheblichen Beitrag zur Abrüstung im Kalten Krieg beigetragen hat. Das wäre der richtige Weg und nicht jetzt eine weitere Zuspitzung, Drohgebärde und Gegendrohgebärde. Das führt nur zu weiteren Eskalationen.
Jürgen Hart, dazu vielleicht noch kurz.
Ich habe mich gefreut über die einhellige Antwort der G7, die ja der amerikanische Präsident zum Ausdruck gebracht hat, weil für uns schon klar ist, dass dieser Konflikt nicht militärisch gelöst werden kann. Wir wollen auch nicht die Ukraine ermutigen, militärisch sich aufzurüsten, um praktisch im Zweifel in einen Kampf mit Russland einzutreten, für den Fall, dass Russland in der Ukraine einmarschiert. Mhm. Sondern wir glauben, dass angesichts des enormen Bedrohungspotenzials und des enormen Militärpotenzials von Russland an dieser Grenze im Interesse der Menschen dort nur eine diplomatische Lösung herbeigeführt werden, nur eine diplomatische Lösung eine richtige Antwort ist.
Ja.
Und die kann meines Erachtens nur herbeigeführt werden, wenn wir unsere anderen Instrumentarien, zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, dann auch voll einsetzen.
möchte Ihnen zwei, drei E-Mails gerne noch zu Gehör geben. Ansgar Falk hat uns geschrieben, eine E-Mail. Er schreibt, muss es in diesen brisanten Monaten nicht oberste Option sein, einen heißen Krieg mit Blutvergießen zwischen der NATO und Russland zu vermeiden und damit einen Krieg zu verhindern, der Europa existenziell gefährdet. Meiner Meinung nach gilt es, Nord Stream 2 zu fördern, weil es ein Wirtschaftsprojekt ist, das die Völker verbindet. Es wäre Wahnsinn, ein solch milliardenteures Projekt zu stoppen. Das ist die Meinung von Ansgar Falk. Dann haben wir Arndt Stefan, Zitat, selbstverständlich sind Russland und China jeweils für sich eine große Herausforderung für eine wertebasierte Außenpolitik. Verstöße gegen Menschenrechte und das Völkerrecht können an Deutschland nicht spurlos vorbeigehen. Außenpolitisches Gewicht können wir nur auf die Waage bringen, indem wir uns noch schneller unabhängig von russischem Erdgas machen. Und zwar durch den Ausbau regenerativer Energien, also das Plädoyer mehr Eigenständigkeit. Und vielleicht als letztes eine WhatsApp von Herrn Salai, Zitat, das Problem an einer wertebasierten Außenpolitik ist eine Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite haben wir Russland als wichtigen Energielieferanten, den wir auf den Kalten Krieg basierend für Themen kritisieren, während wir diese den USA gegenüber tolerieren. Diese Unentschlossenheit lässt uns unglaubwürdig erscheinen. Heute haben wir zusätzlich China als ein Global Player. Soweit die Äußerung von Herrn Salai. Ja, und wir haben jetzt lange über Russland und die Krise um die Ukraine diskutiert. Wir möchten uns dem anderen großen Player zuwenden, nämlich China. Auch die USA, US-Präsident Biden, möchte sich ja auf das Verhältnis zu Peking konzentrieren im Prinzip. Und da gibt es ja auch eine Menge Probleme. Die deutsche Gesellschaft für bedrohte Völker, die sagt ganz klar, dort in China, die Uiguren werden gefoltert, vergewaltigt, sterilisiert und zwar zu Hunderttausenden. Es gibt den Druck auf Hongkong, auf Taiwan. Im Winter finden dort die Olympischen Spiele statt. Die USA, Kanada, Großbritannien, Australien haben schon angekündigt, einen diplomatischen Boykott. Jetzt ist die Frage in Deutschland, in Europa, ob wir uns sozusagen diesem Boykott nicht anschließen müssten. André Hunko von der Partei Die Linke vielleicht zunächst.
Also auch wenn ich jetzt kein so großer Freund bin von diesen großen Olympischen Spielen und dem politischen Brimborium drumherum, um das mal so zu sagen, bin ich eigentlich gegen einen diplomatischen Boykott. Ich finde, das spitzt auch die Situation nur weiter zu. Ich begrüße es auch, dass die neue Außenministerin das jetzt abgelehnt hat. Ich finde, das macht keinen Sinn. Ich sehe die Probleme natürlich, die es auch in China gibt. Aber man muss aufpassen, wenn man wertebasierte Außenpolitik sagt, dass man dann, wenn man Außenpolitik sozusagen moralisch versucht zu untermauern, dass man nicht in eine Doppelmoral kommt und dass man nur in bestimmten Teilen der Welt Menschenrechtsverletzungen sieht, in anderen Teilen nicht. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich auch von der Herangehensweise der USA da habe.
Also meiner Erinnerung nach hat Annalena Baerbock und die neue Außenministerin das nicht ausgeschlossen, sondern angekündigt, dass man sich damit den europäischen Partnerinnen und Partnern abstimmen möchte. Herr Lagodinsky, habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, nur diese Abstimmung ist jetzt wahrscheinlich schwierig, weil zumindest die Franzosen gesagt haben, dass sie der Eröffnung nicht fernbleiben werden. Und somit ist eine einheitliche EU-Position sehr schwierig. Mhm. Insofern bin ich auch eher zurückhaltend. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie die erste Riege der Politik dahin schicken sollen. Aber die Frage, die ich mir jetzt und hier stelle, ist das tatsächlich sozusagen das Problem in unserem bilateralen oder multilateralen Verhältnis mit China? Oder sollten wir nicht grundsätzlicher und strategischer denken? Übrigens auch, was Russland angeht und was die Diskussion vorher angeht. Also wie gehen wir grundsätzlich mit solchen Regimen um?
Absolut. Ist natürlich, ist aber trotzdem natürlich gerade ein aktuelles Thema, denn die Winterspiele stehen ja vor der Tür und jetzt muss entschieden werden, wie man damit umgeht. Jürgen Hart, aus Ihrer Sicht, muss eine wertebasierte Außenpolitik nicht zumindest zum Mittel des diplomatischen Boykotts greifen vor dem Hintergrund der Lage? Ja.
Sie darf aber auch nicht zur Symbolpolitik werden und auch nicht zur Politik, wo man sich auf einer hohen moralischen Position ein Stück weit der Verantwortung entzieht. Also wertebasierte Außenpolitik ist ja keine Erfindung der jetzigen Koalition, sondern das haben wir auch bereits in Koalitionsverträgen zu den UFDP formuliert vor Jahren. Es geht darum, dass man eine Politik macht, die man moralisch auch verantworten kann mit allen ihren Wirkungen. Und ich glaube halt, dass wir im Blick auf Russland und auf China unterschiedliche Herangehensweisen brauchen. Ich glaube, dass wir im Fall Russland leider die Situation haben, dass Putin den Konflikt mit der westlichen Welt braucht, um sich im eigenen Land über die Versäumnisse in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Gesellschaftspolitik hinwegzutrösten und sich als starker Mann innerhalb Russlands gegenüber anderen zu präsentieren. Und dass die chinesische Führung allerdings auf gute, insbesondere wirtschaftliche Beziehungen zur übrigen Welt angewiesen ist, weil sie nur so ihr Wohlstandsversprechen in Anführungszeichen, also das, was sie selbst glaubt, ihren Menschen bieten zu müssen dafür, dass die Kommunistische Partei die diktatorische Herrschaft in dem Land hat, dass sie das nur dann erfüllen kann, wenn dieser weltweite Handel, von dem China sehr stark profitiert, auch stattfinden kann. Und wenn uns das bewusst ist, dann könnten wir tatsächlich, wenn wir unsere Wirtschaftskraft klug einsetzen, Druck auf China ausüben und Dinge erreichen im Verhalten Chinas, die in unserem Sinne sind, ohne dass wir die Wirtschaftsbeziehungen grundsätzlich in Frage stellen. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die G7, also die wirtschaftsgroßen westlichen, also marktwirtschaftlich geführten demokratischen Wirtschaftsnationen, eine noch klarere, noch eindeutigere Stimme finden, was sie in China kritisieren und was sie in China für unakzeptabel halten, also die Einmischung im Südchinesischen Meer, die Verletzung des Völkerrechts dort, aber natürlich auch der Umgang mit den Minderheiten der Uiguren und mit den Menschenrechten generell. Wenn wir dort einen Katalog von Forderungen an China formulieren, die wir hinterlegen, mit Perspektiven, aber eben vielleicht auch Einschränkungen der Wirtschaftsbeziehungen zu China, glaube ich, wird das in Peking Eindruck machen.
Gut, werden wir gleich nochmal vertiefen, denke ich mal, den Punkt. Zunächst hat uns aber aus Leipzig Herr Hoffmann angerufen. Sorry, dafür habe ich mich verlesen. Herr Hoffmann, schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Was ist
in die Runde.
Was ist denn Ihr Blick auf das Problem?
Ja, ich habe ja zu beiden angerufen gehabt. Ganz kurz noch, ich möchte nur eins noch zu Russland sagen. Was wäre, wenn Russland militärisch wieder aktiv auf Kuba werden würde? Würden sich das die USA gefallen lassen?
Okay, also Sie sehen da so ein Ungleichgewicht auch, ne? Okay,
ja,
China.
Jetzt kommen wir zu China. Ich wollte das bloß noch sagen, weil das wird immer außen vorgelassen. Die Bedrohung, die auch umgedreht gesehen
haben. Ja, haben wir schon auch ein bisschen auch darüber gesprochen, aber gerne jetzt zu China, Herr Hoffmann.
Ja, nee, und zu China, ja, wir sind da in einem Dilemma, in einem moralischen Dilemma. Weil die Sache ist doch wirtschaftlich, ich sage mal nur, unsere Autoindustrie, wenn China nicht mehr die Autos kauft oder diese Kooperation dort nicht mehr aktiv betreibt mit unserer Autoindustrie, haben wir hier ein Problem. Und die nächste Sache ist, deswegen rede ich von Doppelmoral, man muss sich dann entscheiden, fahren wir wirtschaftliche Beziehungen runter mit aller Konsequenz oder aber betreiben wir die Doppelmoral und sagen, okay, wir bleiben in Kontakt und müssen das erstmal gegebenenfalls so hinnehmen. Deswegen Werteverständnis, das hört schon mal alles so gut an und ist schnell gesprochen. Ja, wir müssen aber akzeptieren und da können wir in der Welt überall rumgucken. Mit Saudi-Arabien haben wir auch Beziehungen. Ne?
Was würden Sie denn empfehlen, Herr Hoffmann? Was würden Sie sich denn wünschen?
Auch Doppelmoral.
Was würden Sie sich denn wünschen?
Ja, ich sag mal, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, wenn man konsequent ist, und ich bin ja jemand, der in Leipzig auf der Straße war,
Sie meinen bei der friedlichen Revolution
89. Ich war in Demokratie jetzt. Und wenn ich für Demokratie einstehe, dann müsste man, ich sage mal, China ein Stoppzeichen setzen. Natürlich müsste man dann insbesondere der europäischen Welt vermitteln. Und da kommt schon wieder das nächste Problem, sind dann nicht bloß die Deutschen dann letztendlich davon betroffen, zu sagen, okay, dann müssen wir Einschränkungen hinnehmen, bis sogar zu Verzicht auf gewissen Wohlstand.
Okay. Ja, danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Herr Hoffmann. Schöne Grüße nach Leipzig, Herr Lagodinsky. Wie sieht das aus? Ist das Dilemma da richtig beschrieben? Welche Mittel hätte der Westen überhaupt in der Hand? Herr Hart hat gerade eben vorgeschlagen, man sollte hinterlegen einen Katalog der strittigen Themen. Ich denke mir, der Katalog ist in Peking bekannt.
Ja. Ich glaube auch an dieser Stelle,
So, jetzt haben wir Herrn Lagodinsky leider verloren, glaube ich. Ja, die Leitung ist gerade ein bisschen weggegangen. Das ist jetzt pandemiebedingt. Wir reichen die Frage gerne weiter an Herrn Hunko vielleicht.
Also ich glaube, das Wichtigste ist gegenwärtig, dass wir einen neuen kalten Krieg vermeiden. Ein kalter Krieg, wie er sich jetzt andeutet, vor allen Dingen zwischen USA und China, mit Sanktionen, mit Drohkulissen und so weiter, der wird natürlich auch in der Menschenrechtssituation nichts verbessern. Also ich glaube, da muss man versuchen, das zu vermeiden. Und mir ist es wichtig, dass die menschenrechtlichen Fragen, dass die vor allen Dingen in den dafür vorgesehenen Institutionen auch behandelt werden. In Russland haben wir auch den Europarat, aber bei China zum Beispiel in der UNO, im Menschenrechtsrat der UNO, und natürlich in den bilateralen Gesprächen. Aber ich finde es nicht richtig, wenn man sozusagen die Menschenrechtsfrage herausnimmt und damit neue Sanktionen oder einen neuen geopolitischen Kampf mit China sozusagen begründet. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass das im Augenblick in den USA gegenwärtig die Tendenz ist, sondern wir brauchen einfach Stärkung auch internationaler Organisationen, auch der UNO, auch in der Menschenrechtsfrage.
Herr Hart von der CDU, ist das, hat die Große Koalition unter Angela Merkel nicht viel zu lange auch da eine China-Politik an den Tag gelegt, die das Signal ausgegeben hat, ja, okay, wir sind abhängig wirtschaftlich voneinander und wir formulieren zwar unsere Kritik, aber im Prinzip macht ihr doch in Peking doch, was ihr wollt.
Also zunächst einmal hat sich ja die chinesische Politik, was die Aggressivität nach außen angeht, in den letzten Jahren leider ungünstig entwickelt. Unter Präsident Xi ist China offen aufgebrochen, die einzige Supermacht der Welt zu sein in Mitte dieses Jahrhunderts. Das ist das erklärte Ziel der chinesischen Staatsführung. Und das bedeutet eben nicht Kooperation oder friedliches Nebeneinander von unterschiedlichen Zentren in der Welt, sondern China soll den Ton angeben. Und das ist eine ernsthafte Herausforderung. Ich glaube zum Zweiten, dass es bisher nicht gelungen ist, die westliche Welt tatsächlich auf eine gemeinsame China-Strategie zu fixieren. Wir haben in Deutschland das entsprechend versucht mit unserer Südostasien-Strategie, die auch teilweise eine China-Strategie ist. Die Europäische Union hat vor 3 Jahren dazu ein, wie ich finde, sehr gutes Papier vorgelegt. Aber es muss jetzt der Punkt kommen, wenn Sie so wollen, ein Restant aus der bisherigen Bundesregierung, die neue Bundesregierung jetzt aufnehmen muss, dass es tatsächlich zwischen Nordamerika und der Europäischen Union und Japan und vielleicht den Staaten Neuseeland, Australien eine gemeinsame Vereinbarung gibt, wo die roten Linien sind, die auch dann zu massiven wirtschaftlichen Einschränkungen im Verhältnis zu China führen würden.
Welche sind das aus Ihrer Sicht? Sagen Sie es doch mal konkret, bitte.
Es könnte zum Beispiel sein, dass in dem Fall, dass wir ganz klar sagen, in dem Augenblick, wo China tatsächlich Taiwan militärisch erobern würde, dass dann Zölle auf Produkte, die aus China in die westliche Welt exportiert werden, erhöht, verdoppelt, also in geeigneter Weise empfindlich beschwert werden. Solche Signale müssen an China gesandt werden, damit China beweist, was ein Preisschild an der Politik steht, die sie gegenwärtig weiter betreiben. Zum Zweiten sollten wir wie in Deutschland und Europa weltweit Produkte ächten, die aus Regionen kommen, in denen tatsächlich Zwangsarbeiter, Uiguren in Zwangslagern gezwungen sind,
also diese Produkte nicht zu erstellen. Also schon jetzt, nicht erst im Fall einer militärischen
Eskalation. Das ist aber deutsches und europäisches Recht und das ist halt immer die Frage, ob man das entsprechend durchsetzen kann, also ob man das weiß, was der Content in dem Produkt ist. Aber ich glaube, dem müssen wir uns stärker zuwenden, dass wir sicherstellen, dass die Menschen, die die Produkte in China herstellen, eben nicht in besonderer Weise dem Drangsal ausgesetzt sind. Die chinesische Regierung betont ja immer, dass in den Fabriken, die für die westliche Welt arbeiten, die Leute durchschnittlich besser bezahlt sind als in anderen Wirtschaftsbereichen in China, also zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ich glaube, dass das sogar stimmt, also dass China tatsächlich die Menschen, die mit diesen internationalen Verflechtungen für diese Produkte arbeiten, dass sie tatsächlich einen relativ höheren Wohlstand genießen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Produkten, die exportiert werden. Und da finde ich, sollte man auch ganz konsequent und ohne Augen zuzudrücken mit umgehen und diese Produkte im Zweifel ächten.
Herr Lagodinsky von Bündnis 90 Die Grünen, ist das sozusagen der Instrumentenkasten, der auch der neuen Ampelregierung in Berlin zur Verfügung steht? Und halten Sie das für realistisch, dass sich der Westen in Anführungszeichen darauf einigen kann, auf Sanktionen wirtschaftlicher Art beispielsweise, falls Peking weiterhin diesen aggressiven Kurs fortsetzt?
Ich glaube, dass es durchaus realistisch ist, dass wir zum Beispiel Produkte, die mit Sklavenarbeit auch in China produziert worden sind, ächten und damit eben keine Geschäfte betreiben. Ich möchte gerne nur kurz, wurde ja unterbrochen durch technische Probleme. Genau, also wir müssen da auch unsere Fakten auch ein bisschen zurechtrücken. Wir haben nach einer Studie, nach Angaben zum Beispiel von SWP, die eine sehr seriöse Forschungsinstitution ist.
Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin.
Ja. Genau, berät auch die Bundesregierung, den Bundestag. Nur 2% unserer Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt von unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China abhängig. Das ist nicht nichts. Ja, das sind Menschen und Arbeitsplätze für Menschen. Aber es ist nicht so, wie es häufig dargestellt wird. Ich glaube, das ist, wenn wir so ein bisschen strategisch drauf schauen, wir neigen dazu, unsere einseitige Abhängigkeiten überproportional wahrzunehmen, ja, auch gegenüber unseren russischen Partnerinnen und Partnern und hier auch mit Blick auf China. Das bedeutet nicht, dass wir die Zusammenarbeit einstellen sollen, auf keinen Fall. Aber wir müssen mit einem strategischen Blick darauf schauen, inwiefern erlaubt uns diese strategische Abhängigkeit nicht, zum Beispiel wertebasierte Entscheidungen zu treffen. Und wertebasiert bedeutet auch nicht, dass wir naiv sind, dass wir illusorisch irgendwie Entscheidungen treffen. Wertebasiert bedeutet, selbstverständlich gibt es Interessen und selbstverständlich gibt es auch wirtschaftliche Interessen, aber die dürfen nicht über den Werten stehen. Ja, von Menschenrechten über übrigens feministische Außenpolitik, das wollte ich auch noch sagen, das ist so schade, dass wir jetzt unter Männern praktisch hier diskutieren und auch die Anruferinnen und Anrufer meist männlich sind, das macht mir schon Sorge und ich fühle mich ein bisschen mitschuldig. Aber,
wir uns auch, also wir haben uns sehr bemüht um weibliche Mitdiskutantinnen, ja, das ist uns in diesem Fall leider nicht gelungen.
Ja, aber vielleicht einfach um das nochmal klar zu sagen, also es gibt eine ganze Spannbreite von verschiedenen Werten, mit denen wir agieren. Und Friedenserhaltung, ja, und zivile Krisenprävention ist selbstverständlich auch ein Teil dieser Werte. Nur, wir sollen auch handlungsfähig bleiben. Und diese Handlungsfähigkeit bedeutet, dass wir eben verstehen auch, dass China vielleicht von uns mehr abhängig ist, in bestimmten Bereichen, Technologietransfer zum Beispiel, als in vielen anderen Bereichen. Und dass die chinesische Gesellschaft auch im Inneren sich in den letzten Jahren sehr undemokratisch, sehr problematisch, auch wirtschaftlich sehr, sehr problematisch entwickelt hat, mit einer stärkeren Rolle der Kommunistischen Partei, mit einer Produktivitätsdefiziten, die jetzt immer mehr zunehmen. Es ist auch für viele Unternehmen nicht mehr interessant, wenn wir schon sozusagen so Interessen fixiert agieren und argumentieren, nicht mehr interessant in China zu investieren. Also es gibt nicht dieser Abhängigkeit und so eine devote Haltung.
Okay, pardon, Herr Hartwig, ganz kurz, wenn Sie es ganz zurückstellen würden, weil wir haben jetzt noch einen letzten Hörer in der Leitung aus Leipzig, hat uns Herr Zahn angerufen, dem möchte ich auch die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Schönen guten Morgen, Herr Zahn.
Ja, nur einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich hatte bloß 2-3 Anmerkungen noch zu sagen zu der heutigen Sendung. Die erste Anmerkung
vielleicht eine, die wichtigste.
Ja, das ist das Wichtigste, ja. Ich denke mir, wir sollten Vorbild sein, was Demokratie und betrifft. und Menschenrechte. Und da habe ich so meine Zweifel, ob wir das wirklich sind. Wenn ich an die USA denke, zum Beispiel mit der indigenen Bevölkerung, mit den Reservaten, die immer mehr unter Druck geraten. Wenn ich daran denke, an Guantanamo, was von den USA besetzt worden ist und annektiert worden ist. Wenn ich an Hawaii denke, was annektiert worden ist von den USA, dann habe ich so meine Zweifel. Und nochmal zum Schluss, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil bis zum 3. Oktober 1990 war der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik eigentlich vorbildlich, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber was nach dem 3. Oktober passiert ist in der DDR von der Bundesrepublik, dass wir ein vollkommen neues Rechtssystem übergestülpt bekommen haben, ein neues Wirtschaftssystem übergestülpt haben. Das hat schon nichts mehr mit Anschluss zu tun. Das war schon mehr Annexion.
Okay, Herr Zahn, das ist jetzt nochmal ein anderes Themenfeld. Aber ich glaube, Ihr Signal ist angekommen. Wir sollen Vorbild werden. Jürgen Hart dazu vielleicht.
Ja, ich glaube, Herr Hunko hatte eben noch einen Ruf machen wollen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass der überwiegende Teil der Menschen in der DDR sehr froh ist, dass das im Großen und Ganzen im Oktober 90 so gelaufen ist, insbesondere das Wirtschaftssystem, das freimarktwirtschaftliche Wirtschaftssystem der sozialen Marktwirtschaft übernommen wurde. Das sind weit über 90% der Menschen in der DDR, der ehemaligen DDR, sehr mit
angeschaut. Aber ist der Westen zu oft dann doch kein Vorbild praktisch in Sachen Menschenrechte, Herr Hunko?
Ja, ich wollte eigentlich mal an das anknüpfen, was vorhin die Hörerin gesagt hat. Sind wir gar nicht drauf eingegangen, die nämlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir große gemeinsame, sozusagen menschheitliche Probleme haben, wie die Pandemie gegenwärtig, wie den Klimawandel, wie den Hunger in der Welt, und dass wir das letztlich nur mit Kooperation können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen neuen Kalten Krieg auch mit China vermeiden. Und ich glaube, wir rutschen in diese Richtung. Und zur Menschenrechtsfrage, ich glaube, dass wir eigentlich alle, wir sollten mal von dem hohen Ross etwas runterkommen. Wir sind alle Schüler in Menschenrechtsfragen, auch in Demokratiefragen. Ja, wir können voneinander lernen, aber ich finde es nicht richtig, dass man sozusagen nur einseitig.
Also Sie meinen, Europa und China sind da mehr oder weniger auf einer Ebene?
Ich will jetzt nicht sagen, da gibt es bessere und schlechtere Schüler, aber wir sind alles Schüler. Ja, also ich will das alles nicht gleichsetzen, das ist auch richtig, aber ich finde einfach mal ein bisschen von dem hohen Ross runterkommen. Verschiedene Hörer haben ja auch darauf hingewiesen, dass es ja auch bei uns Menschenrechtsverletzungen gibt.
Politische Gefangene, davon habe ich noch nicht gehört.
Wenn ich an Assange denke zum Beispiel, der jetzt ausgeliefert werden soll, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, das ist ja auch, könnte ja auch China kommen und sagen, wir machen jetzt Sanktionen, solange ihr nicht Julian Assange freilasst.
Herr Lagunitzky, vielleicht ganz zum Abschluss. Ist der Westen dazu oft auf dem hohen Ross?
Ja, wir sollen uns nie überheben, das finde ich auch. Aber es geht ja nicht um den Westen, der irgendetwas jemanden belehrt, sondern es geht um Menschenrechtsstandards, Völkerrechtsstandards, die es gibt und die wir respektieren. Und übrigens auch Russland, wenn wir über Russland reden, freiwillig sich denen unterworfen hat. Also insofern sehe ich hier nicht so sehr sozusagen so eine belehrende Funktion von uns, sondern eine Funktion der Durchsetzung der völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Standards. Das ist unser Ziel.
Und trotzdem und diese wertebasierte Außenpolitik, die jetzt ausgerufen wurde, ganz kurz vielleicht mit einem halben Satz, Herr Lagodinsky, zum Abschluss, wird die wirklich umgesetzt werden können oder steht die mehr oder weniger auf dem Papier durch diese ganzen Abhängigkeiten, die ja doch und Schwierigkeiten, die ja doch existieren?
Ich glaube, wenn wir jetzt diese Koalition sehen, dann sehen wir schon sehr gute Chancen, dass die Mehrheit dieser Koalition dafür auch einsteht und das ist ein integraler Bestandteil deren außenpolitischen Verständnis.
Gut, hätte mich jetzt noch die Meinung von Jürgen Hart interessiert zu dem Punkt, aber da kommen wir da dann nicht mehr zu. Die Sendung neigt sich jetzt dem Ende zu. Russland und China, Herausforderung für eine wertebasierte Außenpolitik. Darüber haben wir in den letzten anderthalb Stunden diskutiert, hier bei Kontrovers. Herr Hart, Herr Hunko, Herr Lagodinsky, ganz herzlichen Dank für die engagierte Diskussion. Auch der Dank geht natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben, mitdiskutiert haben. Kontrovers war das mit Dirk Oliver Heckmann am Mikrofon. Schönen Dank fürs Zuhören. Hier folgt Umwelt und Verbraucher. Guten Tag.